Wut und Zorn. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Nun wird damit fälschlicherweise diese verwirrende Forderung in Zusammenhang gebracht, dass das bedeutet, man müsse immer lieb und nett sein, am besten noch die zweite Wange hinhalten und nur positiv denken. Das ist natürlich nicht nur unrealistisch, sondern großer Unsinn. Schließlich geht dies an dem, was man erreichen will, völlig vorbei. Über das Leiden von 80 Milliarden sogenannten Nutztieren in der Tierausnutzungsindustrie gibt es nichts Positives zu denken. Genauso wenig wie über die 800 Millionen Menschen, die ob ersteren Fakt hungern müssen, weil wir ihnen das Essen vor der Nase wegstehlen, um es den Tieren zu geben. Auch sterbende Regenwälder und Meere kann ich mir nicht als etwas Nettes zurechtzimmern. Die daraus resultierende logische Schlussfolgerung, dass sich der Mensch als eine üble Bestie erweist und das auch noch gut findet, ja, sich damit brüstet, ist auch nicht nett, aber wahr. Das heißt, dort, wo das sogenannte positive Denken dazu dient, die Wahrheit, die Gegebenheiten zu verschleiern und mir einredet, dass ich mich doch nur um meine eigene kleine Welt kümmern solle und um Gottes Willen, ich will das nicht sehen und das ist alles so schrecklich und das verwirrt mich und das belastet mich und deshalb schaue ich erst gar nicht hin. Ja, und in der ich ja alles anders machen kann in meiner kleinen Welt, ist klar ersichtlich, woher es kommt. Es bedeutet eine perfide Art der Unterdrückung und der Entpolitisierung. Denn wenn ich nichts anderes mache, als permanente Nabelschau zu betreiben, das auch noch gewollt, klinke ich mich aus der Gesellschaftspolitik aus, mit der ich nichts am Hut haben will. Vor allem mit all diesen bösen Dingen. Und das hat schon einen recht an infantilen Zug, denn das erinnert sehr daran, wenn sich kleine Kinder die Augen zuhalten und dann sagen, wenn ich das nicht sehe, dann gibt es das nicht. Oder du siehst mich nicht, weil ich dich nicht sehe. Damit lasse ich mir das Denken abnehmen und mich in eine heile Zuckerwattenwelt abschieben, wie ein kleines Kind. Genau das soll es allerdings nicht sein. Es ist durchaus legitim, Zorn zu empfinden, ob all der Missstände, denen man sich gegenüber sieht, all der Ungerechtigkeiten. Der Zorn kann ein Gerechter sein, der antreibt und motiviert, Kraft verleiht und dazu führt, sich zu engagieren. Zorn, auch wenn er oft negativ besetzt wird, ist etwas, das uns dazu verleitet, Gerechtigkeit zu fordern. Ohne den Zorn würden diese Forderungen keinen Sinn ergeben. Denn das hieße Teilnahmslosigkeit. Liebe ist auch nicht einfach Liebhaben, sondern befeuert in einer unsentimentalen, unromantischen, dafür aber sehr pragmatischen Art den Einsatz zusätzlich. Den Einsatz für Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung, Ausgrenzung, in welcher Form diese uns auch immer begegnen möchte. Papst Gregor der Große sagte über den Zorn Folgendes, Zitat, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Der Zorn tritt also der Vernunft zur Seite, helfend und unterstützend zur Seite. Er verführt nicht zu einem unbedachten, hirnlosen Vorpreschen, sondern bringt dazu, überlegt, strategisch und geradlinig zu agieren. Die Vernunft alleine kann sich dem Bösen nicht entgegenstellen oder zumindest hat sie nicht genügend Durchschlagskraft. Kann daraus geschlossen werden. Was allerdings ist das Böse? Es ist ein großes Wort, nicht einfach nur ein kleines Vergehen, ein bisschen was Schlechtes, sondern etwas überwältigend Großes, das sich negativ auswirkt. Ich würde das Böse als das Entzweiende, Trennende, die Menschen aufeinander Hetzende bezeichnen, das Gemeinschaften zerstört und damit den Menschen zu einer Bestie macht, dessen Trachten es ist, andere zu zerstören und auch anderes, alles, was er habhaft werden kann. Lassen wir dies gelten, so regiert das Böse jetzt und schon seit langem. Faschismus, Rassismus, Sexismus, Patriarchat, Speziesismus, Fanatismus und wie all das Trennende und Unterdrückende noch genannt wird, es ist jeweils nur eine spezifische Folge des regierenden Bösen. Vielleicht wird deshalb auch so gerne gepredigt, dass man sich auf sich und das Kleine konzentrieren soll, denn das Böse erscheint als ein unüberwindlicher Gegner, der einem zu Recht Angst macht. Deshalb gilt es, der Vernunft eine starke Kraft an die Seite zu stellen, eben den Zorn, der die eigene Stärke wachsen lässt, durch die Vernunft gestützt, aber klar und verständlich auszudrücken vermag, was der Vernunft widerstrebt und wogegen sich der Zorn wendet. Der Zorn ist also etwas Vorwärtstreibendes, das man nicht verlieren darf, das uns anfeuern sollte und zeigt, dass wir viel mehr Kraft haben, als wir uns gemeinhin zutrauen. Gemeinsam Hand in Hand, Schulter an Schulter, das Böse zu bekämpfen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, das ist das Gebot der Stunde. Nun möchte man meinen, dass eigentlich fast alle Menschen davon profitieren und sich diesem Kampf gegen das Böse anschließen würden. Hätte man ihnen erst einmal verdeutlicht, worum es geht, nämlich um nicht weniger als um unser aller Zukunft. Ist dem so? Ist tatsächlich unser aller Zukunft gemeint? Nicht ganz. Es gibt einige wenige, rund 1%, was vielleicht nicht wenig klingt, weil das immer noch 80 Millionen Menschen sind, aber es ist trotzdem nur 1% der Menschheit, die von Unterdrückung, Ausbeutung, Vertreibung etc. mit einem Wort von all dem, was einer gerechten Welt entgegensteht, profitieren. Denen ist es auch ziemlich egal, wenn der Planet für die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht mehr bewohnbar ist. Denn sie sind längst daran gegangen, sich aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Ort zu suchen, an dem sie ihre Domizile aufschlagen, wenn der Rest der Menschheit an Hunger oder Durst oder Hitze eingeht. Das ist bereits alles geregelt. Deshalb fliegen sie auch weiterhin ungeniert mit den Privatjets herum oder schippern sich mit ihren Kreuzern auf dem Meer ein. Beuten die Ressourcen bis zum letzten Tropfen aus, denn ihnen kann auch jeder Preisanstieg egal sein, wohl auch, weil sie selbst davon noch profitieren. Der Kampf heißt Reich gegen Arm. Und mit Arm meine ich nicht nur die, die mit einem Dollar oder weniger am Tag leben müssen, sondern alle, die nicht in der Liga der 1% sind. Aber mach dir keine Hoffnung. Du gehörst nicht dazu. Und ich auch nicht. Ich will es auch gar nicht. Denn diese Menschen repräsentieren das Abscheulichste, was unter dem Namen Homo sapiens je auf Erden erschien. Das Schlimmste an ihnen ist nicht einmal, dass sie es tun. Auch nicht, dass es zugelassen wird, was auch kein Wunder ist, denn die Regierungen, alle Regierungen dieser Welt, sind nur ein Spielball dieser Oligarchen, die sie sich nach Belieben kaufen oder verkaufen. Aber es ist immer noch nicht das Schlimmste daran. Selbst das nicht, dass diese Einstellung sogar noch offen ausgesprochen wird. Und zwar zum Beispiel von Warren Buffett, der offen zugibt, dass der Krieg, der herrscht, egal in welcher Gestalt er erscheint, der eigentliche dahinter, der Arm gegen Reich ist. Und die Klasse der Reichen, seine Klasse, habe bereits gewonnen. Spannend, dass es sich die Linke in weiten Teilen verbietet, von Klassen zu sprechen, weil es so antiquiert marxistisch klingt und es angeblich nicht mehr stimmt. Während ein Vertreter der turboliberalen Oligarchenwirtschaft das mit aller Selbstverständlichkeit sagt und recht hat. Nur wollen wir es nicht begreifen, beziehungsweise schaffen es die Medien und die damit verbundene Hegemonie, uns einzureden, dass es nicht so ist. Damit sind wir beim eigentlich Schlimmsten. Nicht nur, dass die Klasse der Reichen das alles tut. Sie schafft es darüber hinaus auch, dass die 99%-Klasse der Armen das auch noch unterstützt. Die Anbiederungsgeilheit an diese Geldelite geht so weit, dass sich die Menschen, auseinanderdividiert wie sie sind, für die, die sie unterdrücken und ausnehmen, in die Kugel werfen, weil sie meinen, dass ihr selbstloser Einsatz von jenen lukriert wird. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Sie steigen über den Toten ohne jegliche Emotion hinweg. Mehr noch, sie tanzen auf ihren Gräbern und lachen über ihre Dummheit und die eigene Gewitztheit, die es geschafft hat, die Menschheit für ihren eigenen Untergang eintreten zu lassen. Dazu gehört allerdings eines, völlige Empathielosigkeit. Denn sie ziehen ihr Ding durch, egal wie viele Opfer es kostet. Dies bedeutet ihnen genauso viel wie 99% der Menschheit, die nichtmenschlichen Tiere in den Tierleidanstalten. Ein Leben zählt nichts, und wenn das noch nicht reicht, gerechten Zorn zu entfachen, dann hilft nichts mehr. Aber selbst dieser, wo er in formulierter Form auftritt, wird er diskreditiert. Es ist spannend, wie gerne eine an sich positive Botschaft, nämlich, dass sich die Menschen anschicken, gegen Ungerechtigkeit aufzutreten, gegängelt und belächelt wird. Der Kniff, der hier angewendet wurde, ist vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich schwer zu durchschauen. Es war in den Medien nicht die Rede von BürgerInnen, die von gerechtem Zorn beseelt waren, sondern sie wurden als WutbürgerInnen, wahlweise in der konservativen Presse natürlich nur als Wutbürger ohne Gendern, diffamiert. Nun könnte man auf den ersten Blick meinen, Zorn oder Wut, das macht keinen Unterschied, doch macht es. Den Zorn habe ich schon besprochen. Demgegenüber ist die Wut eine heftige Emotion oder eine häufig impulsive und aggressive Reaktion, die aufflammt und wieder verglüht. Sie sitzt in einem evolutionär alten Bereich unseres Gehirns, dem limbischen System. Das heißt, Wut ist etwas, das völlig vernunftfrei plötzlich passiert und wieder vergeht. Ein passendes Bild dafür ist das kleine Kind, das sich bei der Kasse wütend zu Boden wirft und schreit, weil es vielleicht einen Schlecker nicht bekommt. Wut wird also belächelt und nicht ernst genommen, denn die wütende Person wird sich schon wieder einkriegen, wie man so schön sagt. Wird also der gerechte Zorn als Wut diffamiert, so werden die Menschen damit infantilisiert. Die regen sich ein wenig auf, was nicht der Rede wert ist, und machen sich lächerlich. Noch schlimmer ist, dass sich auch darin viele bereit finden, das Spiel mitzuspielen. Denn wir haben das kleine 1 gegen 1 sehr gut internalisiert. Der nächste kluge Schachzug ist, dieses Gegeneinander gekonnt einzusetzen. Das ist, wie wenn man ihnen etwas zuwirft, worum sie sich balgen, während der, der wirft, in Ruhe und unbeachtet machen kann, was für ihn gut ist. Das geht also so weit, dass er die Drecksarbeit des gegenseitigen Zerfleischens diesen getrost überlassen kann. Es genügt eine kleine Anregung seinerseits. Es geht auf. Man kann es tagtäglich nachlesen. Es ist gelungen, Randgruppen als die eigentlichen Feinde zu brandmarken und nicht die, die diese Randgruppen kreieren. Flüchtlinge zum Beispiel, weil sie flüchten müssen, und zwar vor Zuständen, die eben jene Gruppe provoziert, ob nun wegen Bodenschätzen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen, spielt letztlich keine Rolle. Die Welt ist ihre Arena, wie dereinst in Rom, wo die Gladiatoren gegeneinander kämpften. Diese taten es, weil sie hoch angesehen waren und viel Geld dafür bekamen. Heute tun es die Menschen freiwillig. Ja, sie können es gar nicht abwarten, verheizt zu werden, immer noch darauf hoffend, dass der Herrscher einen milden Blick auf diese wirft und den Daumen nach oben streckt. Aber warum sollte er es tun? Sie sind für ihn alle gleich, auswechselbar, nutzlos letztendlich. Lassen wir uns nicht länger einreden, wir wären kleine, infantile WutbürgerInnen, sondern verstehen wir, was unsere Entgegnung ist, eine der Vernunft, die vom Zorn unterstützt, eher in der Lage ist, das Böse zu besiegen. Der Zorn, der vernunftgeleitete, zielgerichtete Zorn, der sich für Gerechtigkeit in allen Belangen einsetzt, ist nicht infantil, sondern höchst wirksam. Wird er sich seiner selbst bewusst, nennt er sich beim Namen und er schafft es, die Menschen zu einen, und das ist die eigentliche Kraft der vielen gegen diese Oligarchen, indem wir ihre Werte nicht mehr für unsere halten, indem wir bei ihren Kämpfen nicht mehr mitkämpfen, indem wir uns nicht mehr für sie schlagen lassen, indem wir ihr Spiel nicht mehr mitspielen. Lassen wir uns nichts ein und vor allem nichts ausreden. Für eine Welt, die jeder und jedem einen Platz bietet, der lebenswert ist. Für eine Welt, in der niemand aufgrund von was auch immer unterdrückt wird. Für eine Welt, in der sich die Menschen nicht mehr kaufen lassen für 3 Silberlinge, für die sie, die den anderen verraten. Wir brauchen eigentlich nichts mehr zu tun, außer ihr Spiel nicht mehr mitzuspielen. Ihre Regeln nicht mehr als die unsrigen anzuerkennen, weil sie ihnen nützen und uns schaden. Wo wir uns nicht mehr einreden lassen, dass die Zerstörung in Form von ständigem Wirtschaftswachstum das Ziel ist, sondern dass jede und jeder genug zum Leben hat und die Freiheit, ihr oder sein Leben so zu gestalten, wie sie oder er das möchte. Unter der Prämisse der Achtsamkeit, des Respekts, der Nachhaltigkeit und der Fürsorge. Alle Lebewesen umfassend, also menschliche und nichtmenschliche. Ich sage das jetzt dazu, nur der Vollständigkeit halber, für all diejenigen, für die das noch nicht klar ist, wobei es eigentlich nicht mehr gesagt werden müsste. Aber nicht einmal so weit sind wir noch. Miteinander, mit Vernunft, unterstützt durch die Kraft des gerechten Zorns für eine bessere Welt. Eine Welt voller Love, Peace and Tofu. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Jahr, in dem wir es schaffen, genau diesen Weg einzuschlagen. Ich freue mich, dass ihr auch diese Episode wieder bis zu Ende angehört habt und über Anregungen, Kritik, schreibt mir an hello@novelsforyou.com. Ich freue mich drauf.